Ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht, hoffe, ihr habt gut geschlafen, hoffe, ihr seid hier mit der Erwartung, dass Gott tatsächlich spricht. Ich weiß, es ist Samstag. Bei mir ist das so, alles, was ich in der Woche nicht schaffe, das wird dann auf Samstag aufgeschoben. Und ich bin mir sicher, jeder hätte viel zu tun heute. Und trotzdem glaube ich, das ist gut, sich auch an so einem Samstag 2,5 Stunden, länger wird das ja nicht sein, zu nehmen, um zu sagen, Gott, was willst du mir heute sagen? Und zumindest ich freue mich, dass wir durchs Predigerbuch gehen. Weil gestern Abend, das wurde schon kurz zusammengefasst, gestern Abend ging es sehr um mich persönlich, um dich persönlich, also deine Sehnsüchte und deine offenen Fragen. Und jetzt heute Morgen weitet Salomo den Blick ein bisschen weiter und sagt, okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und nehmen mal andere Menschen mit ins Blickfeld. Es geht um Beziehungen jetzt in den ersten Minuten. Jetzt weiß ich nicht, was du denkst, wenn du an Beziehungen denkst. Also Beziehungen, das sind die anderen Menschen. Das sind oft die schwierigen Menschen. Wir leben ja in einer Zeit, da gibt es ein Wort, das heißt Beziehungsstatus. Also das gibt es eigentlich erst seitdem es soziale Medien gibt, Facebook und so weiter. Da gibt man immer seinen Beziehungsstatus an. Ich habe bei Google einfach mal das Wort Beziehungsstatus eingegeben. Ich zeige euch mal so ein paar Dinge, die da kommen. Beziehungsstatus, vergeben, Single, verliebt, ich mag Kekse. Beziehungsstatus, Single in einer Beziehung, es ist kompliziert, verheiratet, warte auf ein Wunder. Der nächste ist ein provokativer Satz, stimmt aber. Beziehungsstatus, dann liebe ich mich halt selbst, irgendeiner muss die Drecksarbeit ja machen. Beachtet, es geht um mich selbst lieben. Und da kann man sagen, ja, ich stelle mir das manchmal ganz schön schwierig vor, wenn man mich lieben soll. Beziehungsstatus, Single in einer Beziehung, Dates, verheiratet, ich habe mir schon 37 Katzen bestellt. Beziehungsstatus, die Route wird neu berechnet. Mein Beziehungsstatus, keine Lust mehr, verletzt zu werden. Wenn wir über ein gutes Leben nachdenken, wenn wir über Beziehungen nachdenken, dann natürlich gibt es viele Beziehungen, die gut sind, die auch erfüllend erlebt werden und wo man sagt, das lohnt sich. Aber das Schwierige im Leben sind doch oft die Beziehungen, die nicht gut laufen. Die Menschen, wo es Konflikte gibt. Die Dinge, wo man sagt, das macht es schwierig. Und deswegen geht Salomo einen Schritt weiter und stellt jetzt die Frage, ein gutes Leben in einer Welt gestörter Beziehungen, wie geht das? Und wenn ihr gestern da wart, dann kennt ihr Salomo mittlerweile, zumindest im Predigerbuch. Und er fängt an, ganz nüchtern zu beschreiben, wie läuft das mit den Beziehungen zwischen den Menschen. Und er fängt das an in einer Ehrlichkeit, die wir von ihm schon gewohnt sind. Er macht 5 Beobachtungen in Bezug auf Beziehungen des Menschen. Und er stellt erstens fest, der Mensch ist ungerecht. Wir sind in dem großen Teil Kapitel 3, Vers 16 bis 4, Vers 16. Und er fängt an in 3, Vers 16 und dort schreibt er, und ferner sah ich unter der Sonne an dem Ort des Rechts, dort war die Ungerechtigkeit. Und an dem Ort der Gerechtigkeit, dort war die Ungerechtigkeit. Also Salomo schaut auf die Beziehungen des Menschen und das Erste, was er sieht, ist Ungerechtigkeit. Und wo ist die Ungerechtigkeit? Am Ort des Rechts, das meint dort, wo Recht gesprochen wird, im Gericht, dort, wo man hofft, dort gibt es Gerechtigkeit. Aber Salomo stellt fest, nein, im Leben unter der Sonne ist das nicht immer so. Da werden Menschen freigesprochen, die schuldig sind, da werden Menschen schuldig gesprochen, die eigentlich unschuldig sind und da gibt es so viel Ungerechtigkeit. Jesaja hat das mal so zusammengefasst und er hoffte auf Rechtsspruch, doch seht Rechtsbruch und auf Gerechtigkeit, doch seht Schlechtigkeit. Also man hofft, dass Beziehungen gerecht ablaufen, aber Salomo sagt, nein, das ist nicht immer so. Ich bin mir ziemlich sicher, jeder von uns hat jetzt irgendwelche Bilder im Kopf. Mir sind 2 Personen eingefallen, die für mich für Ungerechtigkeit statt Gerechtigkeit stehen. Wenn ihr an Silvio Berlusconi denkt, ich finde es unglaublich, wie viele Gerichtsverfahren gegen den Mann laufen und gelaufen sind und er immer wieder freigesprochen wird. Wenn ihr, und das ist aktueller, als ich das gedacht habe, wenn ihr an Bashar al-Assad denkt in Syrien, heute Nacht Luftangriffe auf Syrien, wie auch immer. Aber wenn man guckt, was dieser Mann macht und wie er lebt und er ist der Staatsoberhaupt eines Landes, dann stellt man fest, so sind wir Menschen. Der Mensch ist ungerecht. Salomo stellt zweitens fest, der Mensch ist nicht nur ungerecht, er ist auch unterdrückt. Kapitel 4, Vers 1. Und ich wandte mich und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren die Tränen der Unterdrückten und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Unterdrücker ging Gewalttat aus und sie hatten keinen Tröster. Salomo guckt sich einen nächsten Punkt der Beziehungen an und stellt fest, der Mensch ist unterdrückt. Und er macht hier zwei Beobachtungen. Er sagt erstens, es gibt unendlich viel Unterdrückungen im Leben. Das ist so ein Wortspiel in Vers 1. Und ich wandte mich und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, es waren die Tränen der Unterdrückten. Und sie hatten keinen Tröster und von der Hand ihrer Unterdrücker. Also alles, die Unterdrücker, die Unterdrückten und die Unterdrückungen, das ist das Thema. Und Salomo sagt, es gibt so unendlich viel Unterdrückungen. Ich habe den Eindruck, wir leben manchmal in einer heilen Welt, wo wir das nicht mehr sehen oder nicht mehr sehen wollen. Wusstet ihr, dass pro Jahr in Deutschland es 47.000 sexuelle Übergriffe gibt? Pro Jahr. Wusstet ihr, dass 25% der in Deutschland lebenden Frauen körperliche Übergriffe durch ihre Partner erlebt haben? Heute, 2018. Wusstet ihr, dass es heute 218 Millionen Kinder gibt, die zur Zwangsarbeit gezwungen werden? Jedes Jahr werden 1,2 Millionen Kinder als Sklaven verkauft, 2 Millionen zur Prostitution gezwungen und 300.000 Kinder müssen jedes Jahr im Krieg dienen. Ich gebe zu, in Deutschland zu leben, da denkt man manchmal, ja, so schlimm ist das alles nicht. Aber Salomo schaut sich die Menschheit an und sagt, es gibt so unendlich viel Unterdrückungen. Und wir müssen ja gar nicht so weit gehen. Denk an deinen Arbeitsplatz. Denk manchmal an die Beziehungen, in denen du lebst. Auch dort wird Macht missbraucht. Auch dort werden Menschen unterdrückt. Auch dort gibt es Beziehungen, die vor allem durch sowas geprägt sind. Und die Frage ist, wie kann man denn da ein gutes Leben haben? Guckt mal, die nächsten Verse. Salomo ist wieder so ehrlich wie nur irgendwas. Vers 2 und 3 in Kapitel 4. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, mehr als die Lebenden, die jetzt noch leben. Und glücklicher als sie beide pries ich den, der noch nicht gewesen ist, der das böse Tun nicht gesehen hat, das unter der Sonne geschieht. Salomo sagt, wenn so Beziehungen sind, dann preise ich den Toten. Warum? Weil er ist diese Unterdrückungen endlich los. Übrigens, noch besser hat es derjenige, der gar nicht geboren wurde, weil der musste das nie erleben. Und ihr merkt, Salomo ist wieder unglaublich ehrlich. Lasst mich eine kurze Klammerbemerkung machen. Salomo ist hier erschrocken über die Unterdrückungen der anderen, nicht über die Unterdrückung, die er selbst erlebt. Er klagt hier nicht darüber, ich bin so unterdrückt. Nein, er leidet an der Unterdrückung, die er bei anderen sieht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, trifft uns das noch, solche Zahlen, die ich gerade genannt habe? Leiden wir noch darüber, so wie Gott es tut? Der Mensch ist ungerecht, der Mensch ist unterdrückt, der Mensch ist drittens eifersüchtig. Ich schmunzle über den nächsten Vers, Vers 4, weil ich glaube, er ist einfach sowas von wahr. Und ich sah, schreibt Salomo, all das Mühen und alle Tüchtigkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Und auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Salomo schaut sich an, warum arbeitet der Mensch eigentlich? Warum tut der Mensch irgendetwas? Und er stellt fest, letztlich ist es aus Eifersucht motiviert. Und tatsächlich, wir leben in einem System, das heißt Kapitalismus. Und die Ökonomen sind sich sicher, der Kapitalismus funktioniert nur, weil jeder so egoistisch ist, wie er ist. Und so viel wie möglich haben möchte, und zwar immer mehr als der andere. Einer der Hauptgründe, warum wir so hart arbeiten, wie wir es tun, ist die Eifersucht. Ich weiß, das ist die falsche Jahreszeit. Aber kennt ihr solche Häuser? Adventszeit, kurz vor Weihnachten, unendlich viel geschmückt. Ich habe 5 Jahre in Gießen Theologie studiert und wir haben in einem kleinen Vorort gewohnt, das war ein Bauerndorf. Da gab es mehr Traktoren als Menschen, das war super toll für unsere Kinder, aber das war so ein richtig kleines Dorf. Und wir sind dahin gezogen 2008 und haben festgestellt, so zur ersten Weihnachtszeit, ja, da ist dort mal so ein Haus nett geschmückt, da hängt ein bisschen Licht im Fenster und das ist eigentlich ganz nett und schön und da kann man sich dran freuen. Spannend wurde es im Jahr darauf. Denn im nächsten Jahr war nicht nur eine kleine Lichterkette irgendwo, sondern mit einmal war die Terrasse komplett mit einer Beleuchtung umrandet. 3 Wochen später hatte der Nachbar auf einmal auch eine Beleuchtung. Und man fragt sich, erstaunlich, wie das ist passiert. Im nächsten Jahr gab es da nicht nur so eine Beleuchtung, sondern mit einmal war das farbig. Es hat geblinkt, ist tatsächlich so, farbig, es hat geblinkt. Mit einmal wurden die Büsche dekoriert mit Licht. Und wir sind dann spazieren gegangen als Familie. Und unsere Kinder haben immer nur gesagt, lass uns dort lang gehen, wo der blaue Elch auf dem Dach ist, wo der Weihnachtsmann blinkt und. Und im Reflektieren darüber stelle ich fest, das meint Salomo. Wenn mein Nachbar eine Lichterkette hat, dann mache ich mir auch eine Lichterkette. Aber nicht nur die gleiche, sondern die blinkt und da kannst du auch noch die Farben wechseln. Man schmunzelt jetzt ein bisschen drüber. Aber das ist das, was Salomo hier sagt. Der Mensch ist eifersüchtig und deswegen tun wir, was wir tun. Ich ermutige euch, den Gedanken mal nicht zu schnell zur Seite zu schieben, sondern sich mal ehrlich zu fragen, warum mache ich, was ich mache? Sich mal ehrlich zu fragen, was ist eigentlich meine Motivation? Und wisst ihr, jetzt sind wir hier im Gemeindekontext. Und die meisten von uns würden sagen, warum mache ich, was ich mache? Ja gut, weil es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Wirklich? Immer? Kann es nicht sein, dass du auch in der Gemeinde deinen Dienst tust, zumindest manchmal, um zu zeigen, dass du das besser kannst als der andere? Kann es nicht sein, dass du manchmal eine Jugendstunde machst oder eine Predigt hältst, um zu zeigen, dass du die bessere Theologie hast als der andere? Dass du mehr Menschen begeistern kannst? Dass du mehr Einfluss in der Gemeinde hast? Dass du mehr bewegen kannst? Ich glaube, wir wären töricht, wenn wir zu schnell sagen, ja, bei uns gibt es das nicht. Salomo sagt, der Mensch ist so. Er ist eifersüchtig. Er ist viertens vereinsamt, Vers 7 und 8. Und ich wandte mich und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da ist einer allein und kein zweiter bei ihm. Auch hat er weder Sohn noch Bruder. Und für all seinen Mühen gibt es kein Ende. Auch werden seine Augen am Reichtum nicht satt. Für wen mühe ich mich also und lasse meine Seele Gutes entbehren? Auch das ist Nichtigkeit und ein übles Geschäft. Salomo beschreibt hier einen Menschen, der wahrscheinlich aus Habsucht so hart gearbeitet hat, dass er überhaupt keine Beziehungen mehr hatte. Er hat verdient und er hat Geld angesammelt, aber irgendwann kommt er an den Punkt, wo er sich fragt, für wen mühe ich mich eigentlich ab? Für wen tue ich das eigentlich? Weil er festgestellt hat, ich arbeite und tue und verdiene und werde reicher, nur leider habe ich überhaupt keine, mit dem ich das genießen kann. Habe ich überhaupt keinen, mit dem ich eine wirkliche Beziehung habe. Wisst ihr, ich glaube, vereinsamt ist die Beschreibung des heutigen Menschen schlechthin. Wir leben in einer Zeit, da kannst du 100 Facebook-Freunde haben oder 100 oberflächliche Beziehungen. Aber in einer Zeit leben wir, wo eine echte Freundschaft und echte Freundschaften immer weniger werden. Und auch in der Gemeinde habe ich manchmal den Eindruck, das Ideal ist, ja, du musst dich selbst durchkämpfen. Du musst selbst irgendwo es schaffen. Du musst selbst dich durchringen. Die Folge davon ist, dass wir zwar zusammenkommen, aber vielleicht trotzdem du ganz einsam hier sitzt. Die Folge davon ist, dass wir als Menschen zunehmend vereinsamt sind. In Deutschland lebt jeder fünfte Mensch allein. Manchmal nicht so sich ausgesucht, aber oft auch gewollt. 20% aller Kinder wachsen in Deutschland nur mit einem Elternteil auf. 2,3 Millionen Kinder sind Scheidungskinder. Jetzt werdet ihr sagen, ja gut, aber das ist ja bei uns Christen nicht so. Lasst mich hier auch mal einen Punkt sagen, ganz ehrlich, ohne darüber zu richten. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass auch in unseren christlichen Familien immer mehr man den Eindruck hat, beide Elternteile müssen arbeiten. Weil wir eifersüchtig sind, weil wir uns den zweiten Urlaub auch gönnen wollen, weil wir uns das zweite Auto auch gönnen wollen. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch, da gibt es nicht schwarz-weiß richtig und falsch. Ich beobachte nur auch in meiner eigenen Gemeinde, es ist erstaunlich, wie häufig das ist. Wir sollten uns nur bewusst machen, lasst uns unsere Kinder nicht vergessen, die dann vielleicht genauso vereinsamt aufwachsen, wie wenn sie nur einen Elternteil hätten. Ich sage das nicht richtend, nochmal, nur beobachtend. Mutter Teresa sagte mal folgenden Satz, und ich glaube, sie hat damit recht. Die größte Tragödie des Lebens ist weder der Hunger noch die Krankheit. Es ist die Einsamkeit und das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Und genau das beschreibt Salomo. Und er sagt fünftens, der Mensch ist unbeständig. Ich gebe zu, Vers 13 bis Vers 16, den muss ich 10-mal lesen, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Ich lese ihn einmal und dann versuche ich euch zu erklären, worum es geht. Guckt mal, Kapitel 4, Vers 13. Besser ein Junge, arm aber weise, als ein König, alt aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Ja, aus dem Gefängnis geht er hervor, um König zu werden, obwohl er als Armer unter der Königsherrschaft jenes Königs geboren wurde. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne leben, mit dem Jungen, dem Zweiten, der an jene Stelle treten sollte. Endlos das ganze Volk, alle die, die er führte. Doch auch über ihn werden sich die Späteren nicht freuen. Denn auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Ich habe es euch versprochen, man muss den Text 10-mal lesen, bis man es versteht. Passt auf, die Geschichte ist relativ einfach. Vers 13 bis Vers 16 beschreibt einen Menschen, der im Gefängnis oder in Armut, das kann man nicht so genau sagen, wird, geboren wird und der dann zum König wird. Er wird zum König eingesetzt, das Volk ist begeistert von ihm, aber irgendwann vergisst das Volk diese Begeisterung. Und dann setzt sie den König ab und setzt einen anderen ein. Die Aussage ist, der Mensch ist unbeständig. Erinnert ihr euch noch an den Wahlspruch dieses Mannes 2008? Barack Obama, yes, we can. Der Spiegel brachte eine Ausgabe raus und betitelte ihn mit der Messias-Faktor. Als Obama an die Macht kam 2008, wurde er wirklich Messias-ähnlich verglichen und bejubelt. 2014 hat die Quinnipiac University, war also in seiner zweiten Amtsperiode, eine Umfrage gemacht und es kam heraus, Barack Obama war in den Augen der meisten Amerikaner der schlechteste Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg. Man muss dazu sagen, das war noch vor Donald Trump. Ich weiß nicht, wie das heute wäre, aber so war das 2014. Nur was man merkt, 2008, oh, wir bekommen jemanden, der ist fast wie der Messias. 6 Jahre später, wir hatten noch nie so einen schlechten Präsidenten wie Obama. Und Salomo sagt, so sind wir Menschen. Wir jubeln heute dem zu und lassen ihn morgen fallen. Und du bist heute vielleicht mit Lob überschüttet und morgen mit Kritik vernichtet. Der Mensch ist unbeständig. Ihr merkt, Salomo argumentiert immer so im Predigerbuch. Er nennt erstmal die Fakten und legt sie auf den Tisch. Und jetzt schlussfolgert er 3 Dinge, wenn der Mensch so ist. Ich sage euch, was ich geschlussfolgert hätte. Wenn der Mensch so ist, dann hätte ich gesagt,
Stephanos, kauf dir irgendwo ein Haus in Schottland, wo so weit wie möglich kein Mensch zu sehen ist. Wenn ein See davor ist, ist das auch toll. Kauf dir so viele Bücher, wie du dir leisten kannst und zieh dich zurück und werde glücklich mit deinen Büchern. Aber meide Menschen. Wisst ihr, was Salomo macht? Er macht genau das Gegenteil. Er sagt, weil der Mensch so ist, deshalb ist es das Beste, erstens in Gemeinschaft zu leben. Und ich denke, was? Du nennst mir gerade 5 Eigenschaften, wie der Mensch ist, und die sind alle nicht so positiv. Und dann sagst du, deshalb ist es das Beste, dass wir in Gemeinschaft leben. Aber das tut er. Vers 9 bis Vers 12. 2 sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn 2 beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die 2 ihm widerstehen, und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Prediger 4 ist ein Plädoyer dafür, Gemeinschaft zu leben. Trotz oder gerade weil der Mensch so ist, wie Salomo das gerade beschrieben hat. Genau deshalb soll der Mensch in Gemeinschaft leben. Und Salomo tut das, indem er 2 Dinge nennt. Er nennt die Nachteile der Einsamkeit und die Vorteile der Gemeinschaft. Die Nachteile der Einsamkeit kommen direkt vor den Versen, die ich gerade gelesen habe, und danach. Das heißt Vers 7 und 8 und Vers 13 bis 16. Vers 7 und 8 hatte ich eben schon gelesen. Das ist der Mann, der arbeitet und arbeitet und sich dann fragt, für wen tue ich das eigentlich? Der Nachteil von einsamen Menschen ist, es gibt niemanden, mit dem der Erfolg und die Freude daran geteilt werden könnte. Also der Mensch arbeitet und tut und macht, aber wenn er einsam ist, dann hat er nie jemanden, mit dem er den Erfolg teilen könnte. Und dann kommt die Frage, für wen tue ich das eigentlich alles? Egal, was du in deinem Leben erreichst, Erfolg, der nicht geteilt werden kann, der nicht gefeiert werden kann, der bleibt kalt, der bleibt unwirklich, der bleibt leblos. Charles Spurgeon sagte mal, entscheidend für die Zufriedenheit ist nicht, wie viel wir haben, sondern wie viel wir genießen. Es zählt nicht, was du hast. Es zählt, was du dankbar aus Gottes Hand genießen kannst. Und Prediger 4 macht deutlich, wenn du das nur für dich tust, dann ist das kein Genuss. Weil einsame Menschen haben niemanden, mit dem sie den Erfolg genießen und teilen können. Der zweite Nachteil ist einsame Menschen, und das ist die Geschichte mit dem König in Vers 13 bis Vers 16. Und über den König wird gesagt, besser ein Junge, arm, aber weise, als ein König, alt, aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Einsame Menschen, es gibt niemanden, der vor Misserfolg und dessen Konsequenzen warnen könnte. Der König ist so einsam, weil er so herrschsüchtig ist, dass er beratungsresistent ist. Und vielleicht kennt ihr solche Menschen, denen man mit allem Wohlwollen Dinge raten kann und man kommt nicht durch. Und Salomo sagt, einsame Menschen haben niemanden, mit dem der Erfolg geteilt werden kann und haben auch niemanden, die vor Misserfolg und dessen Konsequenzen warnen. Aber es gibt viele Vorteile der Gemeinschaft. Und das sind die Verse 9 bis Verse 12. Und der erste Vorteil der Gemeinschaft ist, es gibt einen größeren Gewinn. Lasst mich nochmal Vers 9 lesen. 2 sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Das merkt man, das macht man ja heute nicht mehr, bedauerlicherweise. Das merkt man beim Geschirr abwaschen. Zu zweit bist du viel schneller. Das merkst du bei der Kindererziehung. Ich habe gestern gesagt, wir haben 4 Kinder. Was bin ich dankbar, dass wir zu zweit sind? Nicht nur bei der Kindererziehung, grundsätzlich. Das merkt man bei der Rente. Was bin ich dankbar, dass ich verdienen kann und meine Frau trotzdem irgendwie etwas für die Rente davon hat, weil sie einfach Mama für unsere Kinder gerade ist. Deswegen gibt es einen Piloten und einen Co-Piloten, weil man zusammengehört.
Wisst ihr, wo diese Grafik zu finden ist? Ich höre es leise im Hintergrund. In jedem IKEA-Möbelstück findest du ganz am Anfang diese Grafik. Zumindest alles, was über so einen Smörrebrötteller oder wie auch immer der heißt, hinausgeht. Und diese Grafik sagt mir Folgendes, Stephanus. Ich weiß, du bist ein Mann und du würdest es auch gerne alleine hinkriegen und das würde auch dein Ego aufbauen. Aber weißt du was? Such dir einen Zweiten. Mach das zu zweit, das Möbelstück aufzubauen, weil der Gewinn wird größer sein. Ihr werdet es schaffen. Und das sagt Salomo hier. Der Vorteil von Gemeinschaft ist, es gibt einen größeren Gewinn für beide. Zweitens, man kann sich gegenseitig helfen. Vers 10. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Der Hintergrund sind hier die Straßen von Palästina. Die waren oft dunkel, die waren steinig. Und es war auf jeden Fall so, irgendwann bist du gefallen. Es war nicht die Frage, fällst du, sondern wann fällst du? Und Salomo sagt, wenn du fällst, ist das gar nicht so schlimm. Wichtig ist, dass du jemanden hast, der dir aufhilft. Es gibt immer beides. Es gibt einen Trainer und wenn der verhindert ist, einen Co-Trainer. Es gibt einen Kanzler und wenn der verhindert ist, einen Vizekanzler. Es gibt einen Piloten und wenn dort irgendwas nicht funktioniert, einen Co-Piloten. Warum? Weil es im Leben so ist, dass man manchmal fällt. Wohl dem, sagt Salomo, der einen Zweiten hat. Der Vorteil der Gemeinschaft ist aber auch, man kann sich gegenseitig ermutigen. Vers 11. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Eine der größten Gefahren in Israel ist nicht die Hitze des Tages, sondern die Kälte in der Nacht. Und Salomo sagt, wie gut ist es, wenn man sich zu zweit wärmen kann. Der Vorteil der Gemeinschaft ist, dass man jemanden zum Wärmen hat, der einen ermutigt, der einen aufbauen kann. Marilyn Monroe, die Frau sollte man nicht zu oft zitieren, aber sie hat auch mal was Richtiges gesagt. Sie sagte mal Folgendes: Eine Karriere ist eine wundervolle Sache, aber in einer kalten Nacht kannst du dich nicht an sie kuscheln. Wenn du nur auf Materielles baust, wenn du nur auf Dinge, die du erreichst, baust, aber auf Beziehungen verzichtest, dann hast du niemanden, der dich ermutigt. Dann hast du niemanden, wenn du in Sünde verfällst, der dir aufhilft und seine Hand reicht und dich ganz liebevoll wieder auf den richtigen Weg zurückführt. Dann hast du niemanden, der, wenn du in Arbeitslosigkeit hineinrutscht, dir ganz praktisch unter die Arme greift. Warum? Weil du auf Gemeinschaft verzichtet hast. Viertens, der Vorteil von Gemeinschaft ist gegenseitiger Schutz. Vers 12, und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Ihr merkt, Salomo sagt, investiere dich in Gemeinschaft. Wir sind ja im Jahr 2018, das heißt, es ist wieder ein WM-Jahr. Es wird wieder eine Weltmeisterschaft stattfinden und ich gebe zu, ich freue mich darauf. Wisst ihr, was für mich der bewegendste Moment bei der letzten Weltmeisterschaft 2014 war? Es war, und das wird hier auf diesem Foto deutlich, das ist das Siegerfoto, nachdem Deutschland das Finale gewonnen hatte. Jetzt werdet ihr sagen, ja natürlich, fand ich auch toll. Ich bin jetzt nicht so ein Fußballfan, aber super, wir haben das als Deutschland gewonnen. Das ist gar nicht der Grund. Ich finde den Moment so bewegend, weil ihr hier seht, dass da ein Trikot mit der Nummer 21 mit drauf ist, ohne dass ein Mensch drin ist. Und das ist das Trikot von Marco Reus. Marco Reus hatte sich vor der WM so bitter verletzt, dass er die ganze Weltmeisterschaft aussetzen und sich erholen musste und nicht mitspielen konnte. Und ich finde das so bewegend, dass eine Mannschaft, die gerade die Weltmeisterschaft gewonnen hat, an denjenigen denkt, der nicht dabei ist. Noch spannender ist, wisst ihr, wer das Trikot mitgebracht hat? Das war Mario Götze. Mario Götze ist kurz vor der WM zu Bayern München gewechselt von Dortmund.
das macht man einfach nicht. Und er hat das ja auch verstanden, er ist zurückgekommen nach Dortmund. Aber er ist nach Dortmund, er ist nach München gewechselt und Mario Götze hat das 1-0-Siegtor geschossen in diesem WM-Finale. Das heißt, das Letzte, woran er hätte denken müssen, ist an seinen gerade leidenden Freund, der zu Hause ist und an diesem Triumph nicht teilhaben kann. Was macht er? Er bringt das Trikot mit. Und auf dem Siegerfoto, auf dem offiziellen Siegerfoto der Weltmeisterschaft 2014, ist die Nummer 21 von Marco Reus, der nicht eine Minute gespielt hat. Marco Reus hat hinterher auf Twitter geschrieben: Danke dir, Bruder, für deine Freundschaft. Und ich denke, das ist Freundschaft. Das meint es, was Salomo uns hier sagen möchte. In Gemeinschaft zu leben ist das Beste. Warum? Weil Gott selbst uns auf Beziehungen angelegt hat. Gott selbst ist ein Beziehungswesen, da fange ich jetzt nicht lang an zu reden, weil das würde länger dauern. Aber es ist erstaunlich, Gott ist eben drei Personen in einem. Und dann schafft er uns Menschen in seinem Ebenbild. Und habt ihr mal 1. Mose 2, Vers 18 ganz bewusst gelesen? Dort lesen wir, und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, Adam ist doch gar nicht allein. Gott geht doch mit ihm durch den Garten. Er hat doch jemanden, Gott und den Mensch. Die Aussage ist, ja, aber er ist trotzdem noch allein. Weil Gott hat uns in seinem Ebenbild so geschaffen, dass wir ein menschliches Gegenüber brauchen, weil wir auf Gemeinschaft hin angelegt sind. Trotz aller Defizite des Menschen, es ist das Beste, in Gemeinschaft zu leben. Darf ich dich ganz ehrlich mal fragen, wie das bei dir aussieht? Welchen Wert hat Gemeinschaft, und ich meine jetzt echte Gemeinschaft in deinem Leben? Welchen Wert hat deine Ehe, hat deine Familie, haben deine Freunde? Darf ich dich mal ganz ehrlich fragen, ob du in die Gemeinde kommst wegen der Gemeinschaft mit den anderen Menschen? Oder ob du sagst, nee, die anderen Menschen würden mich eigentlich abhalten, davon in die Gemeinde zu kommen, aber ich mache es halt trotzdem. Darf ich dich mal ehrlich fragen, gibt es Menschen in deinem Leben, mit denen du die Erfolge teilen kannst? Gibt es Menschen in deinem Leben, wo du weißt, wenn du auf eine krumme Bahn kommst, wo du hundertprozentig weißt, sie werden dich ansprechen, sie werden dir die Hand reichen und sie werden mit dir gemeinsam wieder auf den richtigen Weg gehen? Menschen unter der Sonne werden dich immer enttäuschen. Aber, sagt Salomo, gerade deshalb ist es das Beste, wenn du in Gemeinschaft lebst. Das ist das Erste und das war das Ausführlichste. Aber er sagt noch ein Zweites. Weil der Mensch so ist, deshalb ist es das Beste, zufrieden zu sein. Lasst mich nochmal Kapitel 4, Vers 4 bis 6 lesen. Und ich sah all das Mühen und all die Tüchtigkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Der Tor legt seine Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Was hier beschrieben wird, sind drei Möglichkeiten, drei Schlussfolgerungen, wenn die Beziehungen so gestört sind, jetzt hier am Beispiel der Arbeitswelt, wie könnte man denn dann leben? Und die Aussage von Salomo ist, es ist das Beste, zufrieden zu sein, weil dann kann Gemeinschaft überhaupt erst gelingen. Jetzt hier an der Arbeitswelt stellt er drei Optionen gegenüber. Er sagt einerseits in Vers 4 und in Vers 6, man könnte arbeiten bis zum Umfallen. Also das ist der Mensch, der sich müht, der tüchtig ist, der beide Fäuste, Vers 6, voll Mühe hat. Es ist der Mensch, der sich komplett in den von Eifersucht geprägten Kampf auf der Arbeitswelt einlässt und sagt, okay, wenn wir schon aus Eifersucht arbeiten, dann muss ich wenigstens der Erste sein. Aber Salomo sagt, das ist ein Haschen nach Wind, weil man sich selbst kaputt macht. Ich kann kein Japanisch, aber wisst ihr, was dieses Wort, es ist tatsächlich ein Wort, keine Zeichnung, was dieses Wort heißt? Das ist das Wort Karoshi. Das gibt es noch nicht so lang. Karoshi ist ein Wort und es meint wörtlich übersetzt Tod durch Überarbeiten. In Japan ist es so, ich bin fast umgefallen, als ich das gelesen habe, dass pro Jahr 30.000 Japaner an Karoshi sterben, an Tod durch Überarbeiten. Es gibt mittlerweile Versicherungen dagegen, weil sie arbeiten und arbeiten und arbeiten und immer der Erste sein wollen. Und Salomo sagt, wenn du so lebst, das funktioniert nicht, weil du nie zufrieden bist. Dann könnte man sagen, ja gut, arbeiten bis zum Umfallen, in der Gefahr stehe ich sowieso nicht. Ich nehme das andere, ich arbeite überhaupt nicht. Das steht im Text, Vers 5. Also Vers 4, arbeiten bis zum Umfallen, Vers 5. Der Tor legt seine Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. Also die andere Option ist, ich arbeite überhaupt nicht, ich lasse es mir einfach nur gut gehen und Hauptsache bei mir, ich überarbeite mich nicht. Ich lege meine Hände in den Schoß und warte. Und Salomo sagt, warte mal, wenn du so auf der faulen Haut liegst, dann verlierst du nicht nur deinen Lebensunterhalt und deine Selbstkontrolle, du verzehrst dein eigenes Fleisch, du machst dich kaputt. Und das ist so, arbeiten ist etwas Gutes. Und es wird schon hier deutlich, das sind zwei gegenteilige Fehler. Und deswegen sagt er in Vers 6, drittens, Arbeit und Ruhe. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe. Also Salomo sagt, Beziehungen können funktionieren, wenn du nicht nur faul auf der Haut liegst, wenn du aber auch nicht so getrieben bist von dem, was du erreichen willst, dass du beide Fäuste voll Mühe hast. Nein, es geht darum, Arbeit und Ruhe. Theodore Roosevelt, der 26. Präsident der USA, sagte mal, wenn du arbeitest, dann arbeite schwer. Wenn du dich erholst, dann erhole dich schwer. Darum geht's. Dann können Beziehungen funktionieren. Die Voraussetzung ist, dass ich zufrieden bin. Dass ich zufrieden bin, wenn ich ein Auto habe. Auch wenn ein zweites toll wäre. Dass ich zufrieden bin, wenn ich einmal im Jahr in den Urlaub fahren kann. Auch wenn ich nichts gegen 2, 3, 4 oder 5, doch, hätte ich. Wenn der Urlaub zu lang geht, dann gehe ich zumindest persönlich kaputt. Aber das heißt, zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Mit dem, was Gott einem schenkt. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 6, die Frömmigkeit mit Genügsamkeit, aber ist ein großer Gewinn. Ich weiß nicht, welche Gefahr für dich größer ist. Ich weiß nicht, ob die Gefahr größer ist, dass du dich totarbeitest oder dass du faul auf der Haut liegst und gar nichts tust. Aber Salomo und Prediger ruft dazu auf, beides, Arbeit und Ruhe. Und wisst ihr, die meisten von uns kennen den Vers, Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Ich sage euch, wie ich den Vers immer verstanden habe, weil ich tendiere eher dazu, mich tot zu arbeiten. Und ich fand diesen Vers so super, weil er unterstützt mein Lebenskonzept. Also geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Habt ihr mal so einen Ameisenhaufenhügel gesehen? Das wimmelt unentwegt und die stehen nie still. Und ich habe gedacht, ja, genau so will ich leben. Ja, wisst ihr was? Es gibt eine Untersuchung von 2009 von der Florida State University. Die haben ja geguckt, wie läuft das bei den Ameisen wirklich. Arbeiterameisen schlafen 253 Mal am Tag. Allerdings nur für 1,1 Minuten. Wenn du das zusammenrechnest, sind das immerhin 4,8 Stunden. Die Königin der Ameisen schläft nur 92 Mal am Tag, aber dann 6 Minuten, das heißt 9,4 Stunden am Tag. Ja, ein Ameisenhaufen wimmelt ständig. Nein, die einzelne Ameise, die arbeitet sich nicht tot. Die hat eine Balance zwischen Arbeit und Ruhe. Sie arbeitet schwer und sie erholt sich schwer. Und Salomo sagt, wenn du das schaffst, wenn du zufrieden bist mit einer Handvoll Mühe, und eine Hand voll Ruhe, dann können Beziehungen auf einmal gelingen. Drittens sagt Salomo, deshalb ist es das Beste, weil der Mensch so ist, auf Gott zu warten. Wisst ihr, was auffällt? Salomo löst das Problem mit uns Menschen in Kapitel 4 nicht. Alles, was er tut, er kann immer sagen, es ist besser, dies oder jenes zu tun. Und das hat eine Aussage für uns. Wir als Menschen werden gestörte Beziehungen in dieser Welt nie vollkommen beseitigen können. Natürlich, dort, wo wir uns für Gerechtigkeit einsetzen können, dort, wo wir uns für Versöhnung einsetzen können, dort, wo wir uns für Beziehungen einsetzen können, sollten wir das tun. Nur wir werden den Himmel auf Erde nicht errichten können. Deswegen steht in Kapitel 5, Vers 7, wenn du Unterdrückung des Armen und Raub von Recht und Gerechtigkeit im Land siehst, wundere dich nicht über die Sache. Denn die Geschichte mit den Beziehungen kann letztlich nur Jesus selbst lösen. Deswegen hat Gott seinen Sohn geschickt. Deswegen musste Jesus am Kreuz sterben. Und deswegen lesen wir erst in Offenbarung 21, er wird jede Träne abwischen, jeden Schmerz beseitigen und alles Leid vorübergehen lassen. Mit Beziehungen in dieser Welt zu leben, heißt, ich setze mich ein für gute Beziehungen, wo ich nur kann. Aber ich erwarte nicht den Himmel auf Erden. Ich erwarte auch nicht, dass ich das produzieren kann. Warum? Weil nur Jesus das kann. Ihr merkt, ein gutes Leben trotz gestörter Beziehungen in einer gefallenen Welt gehören gestörte Beziehungen dazu. Ich wünschte, ich könnte euch was anderes sagen, aber dann wäre ich nicht mehr so ehrlich, wie Salomo hier ist. Der Mensch in einer gefallenen Welt hat oft mit seinen Beziehungen zu kämpfen. Aber Salomo sagt, Stephanus, gerade deshalb ist es das Beste, in Gemeinschaft zu leben. Gerade deshalb ist es das Beste, zufrieden zu sein. Und gerade deshalb bedenke, im Endeffekt kann nur Jesus die Beziehungen wirklich herstellen. Und das wird nicht komplett und vollständig unter der Sonne passieren. Das wird im neuen Himmel und in der neuen Erde sein, wo wir in Offenbarung 20 lesen, da gibt es keine Sonne mehr. Warum? Weil Gott selbst das Licht ist. Mein Wunsch für mich und für uns ist, dass wir, wo wir verletzt wurden durch Beziehungen, nicht die falsche Konsequenz ziehen und fliehen. Nicht die falsche Konsequenz ziehen und sagen, dann halte ich mich von Menschen fern. Sondern dass wir sagen, gerade deshalb brauche ich andere Menschen.